SWR 2 Forum.
Mit dem Thema "Lass das mal die Schüler machen. Schadet die autonome Lernkultur unseren Kindern?" Am Mikrofon Ralf Kaspari. Kinder sollen selbstständig lernen nach ihrem eigenen Tempo, ihren eigenen Interessen. So lautet das Mantra der modernen Pädagogik. Aus dem Lehrer wird dann ein Lernbegleiter, der nicht vorträgt und anleitet, sondern berät und hilft, wenn Schüler alleine nicht mehr weiterkommen. Diese neue Lernkultur wird zunehmend bundesweit an vielen Schulen umgesetzt und zugleich heftig kritisiert. Der Philosoph Christoph Türke zum Beispiel spricht von einer Lehrerdämmerung und warnt davor, dass die Lehrer sich selber abschaffen oder vom System abgeschafft werden. Stimmt die Kritik? Wo sind die Grenzen des selbstgesteuerten Lernens? Wo sind die Vorteile? Und was können wir tun gegen falsche Lehr- und Lernstrukturen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Herr Türke, Ihr Buch heißt Lehrerdämmerung, erschienen im CH Beck Verlag. Das ist eine engagierte Kritik an der neuen Lernkultur mit dem Duktus der Dringlichkeit geschrieben. So habe ich es jedenfalls gelesen. Ist es so schlecht bestellt um unser Bildungssystem?
Ich fürchte ja, sonst hätte ich nicht so dringlich geschrieben. Ja,
also was läuft da falsch?
Naja, wenn die Lehrer gewissermaßen zu Schrumpflehrern werden, nichts anderes sind, die Lernbegleiter, dann geht eine entscheidende menschliche Kapazität verloren, nämlich das Zeigen. Menschen sind gewissermaßen zeigende Tiere, ja, also sie eröffnen sich gegenseitig etwas, wenn sie miteinander kommunizieren, und Eltern tun das mit ihren Kindern, die können gar nichts anderes sein als zunächst mal Lehrer, vielleicht sind sie schlechte Lehrer. Aber sie sind Lehrer und die Kinder hören auf sie, weil sie eine bestimmte konkrete Beziehung zu ihnen haben. Und wenn dieser Sachverhalt, der sich dann in der Schule natürlich anders darstellt, aber auch zunächst nochmal sehr stark durch Emotionen geleitet wird, der Lehrer oder die Lehrerin in der Grundschule, das ist eine Figur, mit der man sich identifiziert, geht gar nicht anders, sonst kann man gar keinen Zugang zu bestimmten Dingen bekommen. Und wenn diese ganze Struktur, die emotionale Struktur des Zugangsschaffens nicht mehr da ist, dann fällt etwas Entscheidendes weg. Und dann tritt diese Lehrerfigur ja zurück, wird zu einem ja Kompetenzbeschaffungsgehilfen.
Das klingt schrecklich.
Ja, und das ist auch schrecklich.
Gut, wir reden gleich nochmal über diesen Begriff Schrumpflehrer. Die Schrumpfleber kenne ich, jetzt haben wir auch den Schrumpflehrer. Aber ich begrüße erst nochmal Matthias Burchardt, Erziehungswissenschaftler an der Uni Köln. Herr Burchardt, auch Sie sind ein engagierter Kritiker des selbstgesteuerten Lernens. Sie sprechen vom Neoliberalismus im Klassenzimmer. Wieso das?
Ja, guten Tag erstmal. Ich möchte ein großes Ausrufungszeichen hinter das machen, was Herr Türke gerade gesagt hat. Denn Lernen und Bildung findet immer in Beziehungen von Menschen statt, die sich gemeinsam einer Sache zuwenden, unter der Bedingung, dass jemand über diese Sache verfügt und sie dem anderen zeigt und damit erschließt, ohne ihn damit zu vergewaltigen, sondern um ihm damit Möglichkeiten des Menschseins zu eröffnen. Und diese Grunddimension, die, weiß ich, seit Jahrmillionen wahrscheinlich die menschlichen pädagogischen Situationen prägt, werden jetzt systematisch unterbunden durch sogenannte, ja, selbstgesteuerte Lernkonzepte. Und das Tragische daran ist, das ist noch nicht mal eine Lerntheorie, die beschreibt, wie Lernen tatsächlich funktioniert, sondern es ist im Grunde ein Umerziehungsprogramm. Hier werden nämlich klassische Lehreraufgaben wie das Erschließen von Sachverhalten, das Wählen von Methoden, das Auswählen von Material, je nach Lernsituation der Schüler, an den Schüler selbst delegiert. Das heißt, er muss nicht nur lernen, sondern soll auch noch sein Lernen organisieren. Und da entstehen dann so Fantasien wie Lerngruppen mit bis zu 60 Schülern, die dann alle vor irgendwelchen Computern oder Zettelhaufen sitzen und irgendwelche Lernjobs abarbeiten und damit natürlich wunderbar vorbereitet sind eigentlich für einen Arbeitsmarkt, der die Menschen vereinzelt, der sie in unsolidarische Situationen schickt. Und das passt im Grunde sehr, sehr gut in eine bedenkliche Zeit. Und das große Missverständnis meines Erachtens, dass die Pädagogik noch nicht ganz aufgeklärt hat, ist die Vorstellung, dass es sich dabei eigentlich um reformpädagogische ähnliche Konzepte wie das die Selbsttätigkeit handelt. Ja. Das hat die Pädagogik immer sehr hoch gehalten, aber Selbststeuerung und wirklich selbsttätig in einer Beziehung mit einer Sache was zu tun zu haben, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Und ich begrüße Gerhard Brandt vom Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg. Herr Brandt, bauen wir da eigentlich einen Popanz auf oder stimmt so mein Eindruck auch, dass selbstgesteuertes Lernen, wie ich es eben anfangs gesagt habe, zum Mantra einer neuen Pädagogik gehört?
Den Eindruck kann man haben. Ich kann die Situation in Baden-Württemberg etwas beschreiben, wie dieses selbstgesteuerte Lernen jetzt zu einem Credo geworden ist. Wir haben in Baden-Württemberg mit rückgängigen Schülerzahlen zu tun und wir haben immer die Zeit der knappen Kassen. Wenn Sie jetzt versuchen, bei rückläufigen Schülerzahlen Bildung und Bildungsabschlüsse in der Fläche zu halten, dann müssen Sie sich ein System einfallen lassen, das es ermöglicht, dass viele Kinder mit verschiedenen Lernvoraussetzungen zusammenkommen und lernen. Nur dann können Sie Bildung auch im Dorf halten und auf dem Land halten und auch diese Abschlüsse dort anbieten. Die Gemeinschaftsschule ist ein Modell, das dieser Herausforderung entgegentritt. Und wenn Sie jetzt viele Kinder auf verschiedenen Niveaus haben, aber nicht jedem Niveau einen Lehrer beisteuern können, dann ist natürlich das Credo des individualisierten Lernens und des Selbstlernens eigentlich das Credo, mit dem man das umsetzen kann.
Sagen Sie ganz kurz noch, was die Gemeinschaftsschule genau ist?
Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule, in der Kinder jedweder Voraussetzung, also Kinder, die früher als ein Kind für die Hauptschule, für die Realschule, für das Gymnasium eingestuft worden waren, zusammen lernen. Meist läuft es in Phasen ab, in einer Inputphase. Der Lehrer gibt ein kurzes Input an die Kinder, erschließt ein Problem oder eine Thematik. Die Kinder gehen in ihre Ateliers zurück und arbeiten dort anhand von Bibliotheken, anhand von Recherchen im Internet oder anhand von anderen Materialien, die ihnen zur Verfügung stellen, diese Problematik. Wenn sie Hilfe benötigen, dann melden Sie sich und der Lehrer kann helfen oder hängen ein Fähnchen auf, je nachdem, wie der Lehrer gerade Zeit hat, kommt er vorbei. Die Schüler kontrollieren sich dabei selbst, dokumentieren ihren Lernfortschritt, gleichen den Lernfortschritt mit den Erwartungen ab und haben Coaching-Phasen, in denen der Lehrer ihnen Rückmeldungen über den Stand der Dinge gibt.
So, jetzt möchte ich noch zwei Dinge klären. Damit nicht der Eindruck entsteht, hier sitzen drei Theoretiker, die von Schule überhaupt keine Ahnung haben. Sowas kriegen wir nämlich immer als Reaktion von Hörer und Hörerinnen, wenn wir solche Diskussionen führen. Möchte ich noch mal ganz kurz klären, Herr Borchert, auch wenn Sie Erziehungswissenschaftler sind an der Uni, wir müssen sagen, Sie besuchen regelmäßig Schulen in der Bundesrepublik und gucken sich an, wie da gelernt wird. Richtig?
Na klar. Und gerade in meiner Zeit in Baden-Württemberg war ich einmal in der Woche mit meinen Studenten in der Schule, habe unterrichtet und Unterricht gesehen. Ich glaube, ich weiß, was es mit Unterricht auf sich hat. Und das ist schon eine hohe Kunst, aber der Unterricht vor der neuen Lernkultur war bei weitem nicht so schlecht, wie er jetzt geredet wird. Auch damals gab es schon einen Wechsel in den Sozialformen. Also es war nicht der reine Frontalunterricht, ein Wechsel in den Methoden, aber immer nach Maßgabe eigentlich einer pädagogisch-didaktischen Entscheidung des Lehrers, der seine Klasse kennt und den Stoff kennt. Und das wird jetzt inzwischen in so einer Art Monokultur eines sehr schematisierten oder taylorisierten Unterrichts überführt.
Gut, und Herr Türke, Sie sind Philosoph von Haus aus. Gehen Sie auch in Schulen hinein?
Gelegentlich. Das tue ich natürlich nicht so oft. Aber ich habe durchaus engen Kontakt zu Schulpraktikern und insofern auch einen gewissen Einblick. Also nur aus dem Elfenbeinturm rede ich nicht.
So, und Herr Brandt hat es am einfachsten, der sitzt gar nicht im Elfenbeinturm, Verband Bildung und Erziehung und Sie sind Lehrer.
Ja.
Ne? Also insofern
ich bin Lehrer an einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule. Gut. Habe eine solche Schule auch 10 Jahre lang geleitet, bin jetzt aber Abgeordneter als Hauptpersonalrat, weiß aber durchaus noch, wie es geht.
Wir sollten nochmal vielleicht wirklich auch anhand von konkreten Beispielen zeigen, was eigentlich selbstgesteuertes Lernen ist, wie das abläuft im Unterricht, Herr Borchert. Können Sie uns mal anhand einer konkreten Unterrichtssituation das beschreiben, damit klar wird, was im Verhältnis zur alten Lernkultur anders geworden ist? Und sind Sie vielleicht damit einverstanden, wenn wir in die 4. Klasse einer modernen Grundschule gehen?
Ja, oder? Habe ich jetzt gerade nicht so vor Augen. Ich
gut, dann sagen Sie, was
von
Sie
meinen
vor Augen
Kindern,
haben.
Vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Ja. Also das Kind soll möglichst selbstständig schreiben lernen und das kann es, wenn es nicht mit einem Fibellehrgang drangsaliert wird, sondern wenn es eine Anlauttabelle bekommt, wo Bildchen sind mit den verschiedenen Lauten und dann frei drauf losschreibt. Das darf dann nicht korrigiert werden, damit sein Schreibeifer dadurch auch nicht in Frage gestellt wird. Und so erprobt das Kind also zunächst mal seine Schreibefähigkeiten, was natürlich dem Kind auch ein großes Erfolgserlebnis verschafft, weil es relativ schnell dann schon alles schreiben kann, was es will. Es nähert sich natürlich damit nicht der Rechtschreibung an, sondern muss dann durch ergänzende Lehrgänge dazu geführt werden, dass es diese Rechtschreibung
also,
auch konkret aussieht.
Also es schreibt so, wie die Phonetik ist praktisch, oder?
Ja, das ist eine ziemlich naive Phonetik, weil ja zum Beispiel der Laut Ö, ne, den wir am Ende von Worten haben, ich habe, den gibt es da gar nicht, sondern gibt es nur das E. Also das ist eine relativ reduzierte Linguistik im Hintergrund. Hintergrund, diese Schreibdidaktik, was dann auch schon zu erheblichen Problemen führt, weil die Kinder sich oft Fehler aneignen, die sie dann auch nicht so ohne weiteres loswerden.
So ist es, ja.
Und man spricht da inzwischen von sekundärem Analphabetismus, der durch diese eher auf dünnem linguistischen Eis stehende Methode entsteht, und die Lehrer in den weiterführenden Schulen haben dann eben das Problem, wie sie das wieder einfangen, und fühlen sich auch gar nicht so recht zuständig. Und da sieht man auch schon die ganze soziale Problematik, weil da, wo das Elternhaus dann unterstützend eingreifen kann oder Nachhilfe bezahlen kann, dann lernen die Kinder souverän schreiben. Und diejenigen, die das nicht haben, die genauso klug werden und genauso artikulationsbedürftig, die halten sich immer für minderwertig und werden sich zweimal überlegen, ob sie einen Leserbrief in eine Zeitung schreiben, wenn sie immer wissen, es ist rechtschreibmäßig nicht in Ordnung. Sodass man einfach sagen muss, Selbstständigkeit ist das Ziel aller Bildung, aber wenn ich diese Selbstständigkeit zu früh ansetze als ein Mittel, kann es sein, dass ich dieses Ziel nicht nur nicht erreiche, sondern tatsächlich verfehle?
Das kann ich nur unterstützen. Also wir müssen mal zu sprechen kommen auf den ganzen Begriff der Selbstständigkeit. Es kommt doch entscheidend darauf an, was damit gemeint ist. Wenn man einem Säugling sagt, sei doch mal selbstständig und ernähre dich selbst, ja, dann heißt das, dass man ihn eigentlich dem Tod ausliefert. Das heißt, Selbstständigkeit ist ein relativer Begriff. Er ist relativ auf ganz bestimmte Kapazitäten, und die entstehen doch erst im Laufe eines Lebens. Und insofern Grundschüler einer Selbstständigkeit aussetzen, in dem Sinne, sucht euch mal ganz selbstständig zusammen, wie ihr schreiben lernt, ist eigentlich die Verhinderung eines effektiven Schreibenlernens und nicht gerade das Gegenteil. Ja, also da wird dann suggeriert, die könnten bereits oder sie verfügten bereits über Kapazitäten, zu denen man sie doch überhaupt erst einmal hinführen muss. Und das Hinführen, das hätte ja gerade in dem Fall etwas Emanzipatorisches und nicht etwas Abschneidendes. Natürlich, wenn Lehrer das irgendwie idiotisch machen, davor ist man nie gefeit. Die Grundlage ist doch entscheidend, und der Schindluder, der mit dem Selbstständigkeitsbegriff auch dahingehend getrieben wird, dass gesagt wird, heute sollen die Schüler selbstständig lernen und das nicht mehr eingetrichtert bekommen. Ja, als ob Lernen ohne jede Selbstständigkeit ginge. Als ob früher die Schüler, wenn sie etwas gelernt haben, nicht es sich selbstständig haben aneignen müssen, assimilieren müssen, in ihren emotionalen und gedanklichen Haushalt einfügen müssen. Das ist doch immer schon so gewesen. Da werden dann auch abstrakte Gegensätze aufgemacht, die der Realität überhaupt nicht standhalten.
Ja, aber damit es nochmal anschaulich wird, Herr Türke, wie würden Sie das denn machen in diesem Grundschulunterricht, wenn es darum geht, schreiben zu lernen? Also Herr Borchert hat ja jetzt das schöne Beispiel genannt mit Anlauttabelle, und es geht darum, dass die Kinder sich selbst erproben. Die dürfen erstmal so schreiben, wie sie wollen. Wie würden Sie das denn machen? Also einfach wie früher?
An der Stelle würde ich in hohem Maße sagen, wie früher.
Das heißt?
Ja, da hat sich der Lehrer vor die ganze Klasse gestellt. Er hat an den einzelnen Buchstaben das vorgemacht. Er hat sie gleichsam vorgesprochen, vorgekaspert, die entsprechende Mimik und Gestik dabei mitschwingen lassen. Dann hat er immer noch auf Einzelne eingehen können und sehen können, wie nehmen die das auf. Dann hat er das korrigieren können. Aber dass sich ein Lehrer vor eine Gruppe stellt und der gemeinsam gleichsam die Buchstaben vormacht, das ist inzwischen geächtet als Frontalunterricht. Ja, und ganz bestimmte Fähigkeiten, die allerdings sehr viel mit Selbstständigkeit zu tun haben, nämlich sich beharrlich in eine Sache versenken können, einmal einem Vortrag aufmerksam zuhören können. Dieses alles wird verbucht unter Passivität. Da macht der Schüler ja nicht selber etwas. Ja? Mhm. Und damit werden, wie gesagt, diese Gegensätze von Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit aufgebaut, die nur dazu dienen, diese neue Lernbegleiterschaft und Kompetenzgenerierungsinitiative zu lancieren. Und mit den wirklichen Unterrichtsverhältnissen von naja, sagen wir mal vor 10, 20 Jahren, sehr wenig zu tun haben.
So, Herr Brandt, also das war jetzt nochmal ein ganzes Bündel von kritischen Aspekten, Herr Brandt. Ja, aber ich knüpfe nochmal an diesem Schreibunterricht an. Herr Burchert hat ja gesagt, da geht es auch um sekundären Analphabetismus. Die Kinder verinnerlichen praktisch Fehler, ja, genau, und falsches Schreiben. Ist jetzt praktisch diese Art des Unterrichts für Sie eine Ausgeburt des selbstgesteuerten Lernens? Sind das schon die ersten negativen Aspekte, die wir dadurch sehen? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Das hat nicht unbedingt jetzt etwas mit dem selbstgesteuerten Lernen zu tun. Die Thematik, wie lernt ein Kind richtig schreiben, ist eine Thematik, über die wir schon seit langem streiten. Dieses freie Schreiben lassen, Fehler akzeptieren, hauptsache das Kind kommt ins Schreiben, oder Fehler gleich zu korrigieren, gar nicht erst zuzulassen, damit das Kind sich nicht falsche Schreibweisen angewöhnt, ist ein Streitpunkt, den haben wir in der Pädagogik schon sehr lange. Ich war vorhin kurz geneigt, aber auch länger geneigt, Herrn Türke recht zu geben. Im Bereich der Sprachen ist das ein großes Thema. Die Gemeinschaftsschulen, die wir in Baden-Württemberg haben, haben schon vor geraumer Zeit erkannt, dass gerade im Sprachenlernen dieses selbstständige Lernen ein großes Problem ist. Die brauchen den Lehrer, der ihnen das vorspricht, der die Nuancen vorgibt. Wir hatten früher die Zeiten des Sprachlabors, eine Zeit, in der auch ich groß geworden bin, und ich weiß noch, was haben wir alles für einen Quatsch gemacht im Sprachlabor, aber gelernt haben wir da nicht viel. Das war also, wir haben diese Bänder vor und zurückgespult und alles mögliche aufgesprochen, die Lehrerin vorne hat sich die Haare gerauft, wenn sie uns abgehört hat, wir hatten unseren Spaß, aber gelernt war nichts. Und dieses Sprachenlernen, und das ist erkannt, braucht den Lehrer als Vorbild und kann ohne Lehrer nicht korrekt vermittelt werden. Man hat auch schon jetzt gesehen, dass bestimmte Gebiete in der Biologie und auch in der Physik den Lehrer brauchen. Ich bin auch Lehrer und nicht Lernbegleiter, da lege ich großen Wert drauf. Und ich habe auch Lehramt studiert und nicht Lernbegleiteramt. Also da rennen Sie bei mir offene Türen ein.
Ganz
aber
wichtig,
aber es gibt eben Fächer, da ist es wichtiger. Und bei den Sprachen geht es gar nicht ohne. Bei den anderen Fächern gibt es zumindest Bereiche, da kann man dem Kind mehr zumuten beim Selbstlernen. Ja. Ein Bereich, und dann schließe ich aber damit mein Redanteil noch nicht so lang wird, aber gar nicht angesprochen. Unterricht lebt von einer Beziehung zwischen Schülern und Lehrern. Kinder, vor allem in der Grundschule, tun sehr viel für ihren Lehrer und sind stolz darauf, wenn sie etwas vorweisen können und von ihrer Lehrerin oder einem Lehrer ein Lob bekommen. Ich kenne unzählige Grundschüler, die sind in ihre Lehrerin verliebt und wollen die heiraten irgendwann mal. Und von diesen Beziehungen lebt auch Unterricht und bringt Kindern Motivation und Freude in die Schule hinein. Lehrer können in vielen Bereichen Vorbilder sein. Wenn Kinder schwierige Elternhäuser haben, dann projizieren sie nicht selten das, was sie von ihren Eltern haben könnten oder sollten, auf den Lehrer und suchen bei ihm auch Vertrauen, Beratung und viele andere Dinge. Ein Lehrer ist also weit mehr für Kinder als nur jemand, der ihnen Stoff vermittelt.
Da möchte ich direkt einhaken. Es gibt ja böse Formulierungen zu diesen Konzepten. Man spricht von Kaspar-Hauser-Pädagogik oder von sekundären Wolfskindern, die ausgewildert werden in Lernumgebungen, weil gerade diese Beziehungsdimension, die eine wesentliche Errungenschaft von Kultur ist, nämlich auch die Rücksichtnahme auf die Schwachen, das Ausgleichen von Missverhältnissen, hier zurückgenommen wird. Deshalb möchte ich vielleicht nochmal auf die Begriffe schauen. Selbst und Steuerung.
Ja.
Dieses Selbst, von dem hier die Rede ist, hat Anklänge an Aufklärung und Emanzipation.
Ja, klingt erstmal also, gut, ne?
Mündigkeit. Genau, bediene dich deines eigenen Verstandes, genau, ohne die Anleitung eines anderen. Nur dieses Selbst, das taucht ja auch im Neoliberalismus auf, ist eigentlich ein Selbst, das in Kraftfeldern steht, auf die es nur anpassend und reaktiv Bezug nehmen kann. Das heißt, es gibt Vorgaben, die Hürden darstellen und Qualitätstribunale errichten in der Klasse, die erfüllt werden müssen. Und insofern ist es nicht das Selbst, das ein gestaltendes Selbst ist, sondern es ist ein Selbst, das sich immer wieder unterwirft. Und wenn diese Unterwerfungs- und Anpassungsleistungen nicht erfolgreich laufen, den Vorwurf zu hören bekommt, na, du hättest es ja selber machen können. Das ist ein bisschen wie mit dem Arbeitsmarkt. Schuld an der Arbeitslosigkeit sind die Arbeitslosen, weil sie nicht hinreichend in ihr Selbst investieren und sich damit marktgängiger machen. Also damit werden eigentlich globale Probleme individualisiert und dem Selbst aufgelastet, was eigentlich Solidaritätsaufgabe wäre. Möchte ich auf die Steuerungsthematik nochmal eingehen. Ich glaube, Herr Brandt, Sie haben gerade gesagt, Selbststeuerung gab es immer. Ich würde sagen, Selbsttätigkeit gab es immer. Dieses Steuerungsmodell ist eigentlich ein technisches. Das heißt nämlich, nach Zielvorgaben das eigene Verhalten strategisch so anzupassen, dass die Vorgabe mit den Realbedingungen zur Deckung kommt. Das ist wie in einem kybernetischen Regelkreis. Und das ist kein humanes Selbstverhältnis, sondern ein technisches Selbstverhältnis. Und ich denke, da wird vieles von dem, was in uns selber eine Rolle spielt, in unseren Beziehungen eigentlich ausgeblendet, wenn ich mich so verkürze auf dieses Steuerungsmodell. Und auch deshalb wäre ich damit sehr, sehr vorsichtig.
Und vor allen Dingen, Herr Türke hat eben genickt akustisch, ich habe das gehört.
Ja, ganz richtig.
Es geht aber vor allen Dingen auch darum, wenn wir über Selbstständigkeit und Selbststeuerung reden, auch wenn das jetzt ein kybernetisches Modell sein mag, wir müssen ja die Entwicklungspsychologie berücksichtigen. Also wann ist sozusagen ein Mensch fähig, sich selbst zu steuern? Und ich glaube, bei diesem Selbststeuerungsideal und Modell wird das Entwicklungspsychologische oft außen vor gelassen. Also da wird zum Beispiel auch gesagt, schon in der Grundschule könnten Kinder sich zum Teil selbst steuern.
Ich bringe das mal
sehe ich sehr kritisch.
Am Beispiel der Zeiteinteilung.
Also liege ich da richtig mit meiner Frage?
Ja, oder? Absolut. Also man sagt ja, dass die Kinder so Wochenpläne abarbeiten sollen. Interessanterweise bekommen sie das beigebracht von Lehrern.
Was heißt das nochmal, Herr
Das Wort, heißt, es gibt also Arbeitsaufgaben, die bis zu einer bestimmten Frist erfüllt sein sollen. Du kannst ja aussuchen, wann du was machst, aber das und das muss passiert sein,
okay,
innerhalb dieser Frist. Ja. Interessanterweise sind ja Lehrer selber oft so, dass sie die Klassenarbeiten immer auf den letzten Drücker erst korrigieren. Das heißt, sie verlangen da was von den Schülern, was sie möglicherweise selber nicht erfüllen. Dass das ein sinnvolles Ziel ist, mit der Zeit ökonomisch umzugehen, darüber müssen wir nicht zanken. Aber kindliche Lebenszeit, das wissen wir aus der Entwicklungspsychologie, repräsentiert sich eben nicht als eine Strecke, die dann mit Aufgaben gefüllt werden kann, sondern sie ist erstmal erfüllte Gegenwart oder drückende Zukunft. Und wenn es das eine ist, hat man das Gefühl, ach, ich habe noch ewig Zeit, oder man hat das Gefühl, ich kann es gar nicht schaffen, weil es zu viel ist. Das heißt, hier wäre eigentlich die pädagogische Fürsorge zu leisten, dass man sagt, ich teile dir das ein, weil ich dein Pensum vielleicht besser abschätzen kann, damit du irgendwann in die Lage versetzt wirst, es dir selbst einzuteilen. Also insofern ist wiederum das frühe Aussetzen in die Selbstständigkeit eine Überforderung, die zukünftige Selbstständigkeit möglicherweise verhindert.
Aber wir brauchen ja, Herr Türke, wir brauchen ja zum Beispiel Schulabgänger, die fähig sind, ihr Lernen selbst zu organisieren, zu planen, denn damit werden sie zum Beispiel, wenn sie zur Universität gehen, ja konfrontiert.
Schulabgänger.
Ne?
Natürlich ist der Anteil eines Lehrers bei Grundschülern ein anderer als auf weiterführenden Schulen. Nicht? Und die Beispiele, die Herr Brandt vorhin gebracht hat, die gehen meines Erachtens weniger auf die Verschiedenheit der Fächer als auf die Verschiedenheit der Altersstufen und den Lehreranteil. Nicht? Also der Geschichtsunterricht, wo man mit Quellen arbeitet, den hat man nicht in der ersten Klasse, den hat man später. Und selbstverständlich muss es dahin führen. Nur dann kann man von Erziehung auch als einem Emanzipationsprozess sprechen. Ja? Dieser Begriff ist völlig raus aus der neuen Lernkultur, ja? Sondern selbst steuern und zwar von Anfang an und immer weiter lernen. Es gibt kein Woraufhin.
Also lebenslanges Lernen ist ja damit verknüpft.
Was, ne? Was für sich genommen noch kein schlechter Begriff ist. Man möchte ja nicht vorzeitig einrosten und starr werden. Natürlich, Beweglichkeit, geistige und physische Beweglichkeit ist ein hohes Gut. Nur als Fetisch, dass die Beweglichkeit als solche das Ziel sein soll, ist es fatal. Ja. Und diese Umkehrung, die haben wir in diesem ganzen neoliberalen Diskurs, ja, dass also ein Schmeichelvokabular da ist, was Selbstständigkeit, Flexibilität suggeriert. Ja, auf dem Arbeitsmarkt ist das so. Herr Burchardt hat schon sehr schön die Beziehungen hergestellt zwischen Auswilderung und ich würde hinzufügen Outsourcing, das ist das Gegenstück auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Also die früheren Arbeitnehmer, die versucht man hübsch selbstständig zu machen. Ja? Also selbstständige Verwalter ihrer Arbeitskraft und die man dann nur noch sporadisch, temporär für irgendwelche Arbeitsaufgaben engagiert und die sich ansonsten eben ihre Zeit frei einteilen können und machen können, was sie wollen, wenn sie rechtzeitig liefern. Und dieses Modell wird dann übertragen in die Schule. Das heißt, es ist wirklich ein neoliberales Arbeitsmodell, was den Schulunterricht prägen soll. Und da fand ich auch die Bemerkungen zum Zeitbegriff, die von Herrn Burchardt vorgetragen wurden, ganz wichtig. Ja, dieses neoliberale Modell hat einen Begriff von Lehrer und quantifizierbarer Zeit, was dann der Einzelne irgendwie möglichst effektiv füllen soll.
Gut, ja. Neoliberalismus, da würde mich gleich noch die Meinung von Herrn Brandt interessieren. Nur noch, Herr Türke, eine kleine Phänomenologie, damit es nochmal ganz klar wird, das selbstgesteuerte Lernen. Ich habe mal vor Monaten eine Kita besucht in privater Trägerschaft. Da erzählte mir die Erzieherin ganz stolz, die kleinen Kinder müssten da schon Portfolios anlegen. Also die müssten Dinge, die sie gelernt haben, die sie interessieren, dort dokumentieren. Auch so ein bisschen schon ihre Lernfortschritte. Was haben sie erlebt? Was haben sie gelernt? Wie geht es weiter? Sich eigene Ziele formulieren. Das wäre für Sie zum Beispiel typisch für dieses neoliberalistische Denken, das Portfolio.
Naja, da muss man auch aufpassen. Also dieses Portfolio schon bei den Kleinen knüpft eigentlich an etwas sehr Schönes an, was es im Kindergarten und auch in der Grundschule gibt, nämlich die sogenannte Erinnerungsmappe. Ja, also die Kindergärtnerin oder die Grundschullehrerin sammelt kleine Dinge, die die Schüler in den oder die Kinder im Kindergarten in den ersten Jahren gemacht haben. Und wenn die gemeinsame Zeit zu Ende ist, dann kriegen die Kinder das gewissermaßen in einer Mappe zurück. Wenn man das Ganze jetzt Portfolio nennt, ist bereits ein mentaler Umschlag.
Das ist aus dem Wirtschaftsbereich, oder?
So ist es. So ist es. Das Portfolio ist das, worüber ein Unternehmen, eine Bank oder auch eine Privatperson entweder an Vermögen oder an Kredit verfügt. Und dieser Begriff, der knüpft zunächst mal an so etwas an wie die Erinnerungsmappe. Nur, dass all die Erinnerungsstücke sofort unter einen neuen Aspekt kommen, nämlich den des Guthabens. Ja, es wird von Anfang an ein Guthaben angehäuft. Dieses Guthaben wird gerechnet in Kompetenzen. Und insofern werden die Kinder von klein auf eingeübt in etwas, was sich am Ende der Schulzeit dann endgültig herausstellt, nämlich aus der Erinnerungsmappe ist die Bewerbungsmappe geworden. Man sammelt Kompetenzen.
Credit Points sammelt man.
So ist es. Man sammelt dieses alles für den Arbeitsmarkt nachher und damit kann man doch gar nicht früh genug anfangen und die Kinder selbstständig im Kindergarten schon in diese Mentalität einüben. Ja. Jawohl, das ist die Perversion der Erinnerungsmappe und das ist okay. Neoliberalismus pur.
Dann haben wir jetzt ein interessantes Symbol dafür ausfindig gemacht, das Portfolio, Herr Brandt. Das Portfolio, kommt das an den Schulen hier in Baden-Württemberg vor? Wird das immer mehr eingesetzt? Und was halten Sie von der Kritik einsickern neoliberaler Ideologie in die Schule?
Es war immer die Diskussion, ob Schule ein Zulieferbetrieb für den Arbeitsmarkt sei oder ob Schule unabhängig vom Arbeitsmarkt Kinder bildet und erzieht. Mhm. Ich denke, es ist beides wichtig. Wir müssen Kinder so fit machen, dass sie in der Gesellschaft später ihren Platz einnehmen können, dass sie in der Gemeinschaft einen Beruf ergreifen können und auch zu der Gemeinschaft beitragen können. Das ist sicher eine Aufgabe von Schule, aber das ist nicht die einzige Aufgabe, die Schule hat. Schule bildet und begleitet junge Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden. Und wenn ich jetzt diese Begriffe Portfolio höre, die haben wir schon lange, die hatten wir auch schon bei der alten Regierung. Lehrer legen Portfolios an über das, was sie tun. Lehrer sammeln genauso ihre Credit Points, wie es jetzt bei den Schülern ist. Und ich weiß, Lehrer waren nie sonderlich begeistert, Portfolios anzulegen. Wenn es aber vorgegeben wird, muss man es eben machen, in welcher Form auch immer. Ob damit was gewonnen ist, ist dann die andere Frage.
Aber dient Schule nicht dazu, Bildung zu vermitteln?
Es gibt einen Verfassungsauftrag in den jeweiligen Bundesländern und da steht überhaupt nichts von Arbeitsmarktgängigkeit, sondern da gibt es ganz andere Ziele.
Das ist auch eine schöne Diskussion, wenn Sie die mit Lehrern führen und da stehe ich ganz auf der Seite der Lehrer oder an der Seite der Lehrer, die sagen, meine Arbeit in der Schule besteht aus Erstellen von Portfolios, Umsetzen von neuen ideologischen Vorhaben, jetzt Gemeinschaftsschule, im Erstellen von Lernmaterial, im Vorbereiten von Blättern, im Strukturieren von Abläufen, im Kooperieren mit Kommune, Kirche und den Betrieben in der Umgebung im Hinblick auf Orientierung in den Berufsfeldern. Und nebenher habe ich auch noch die Aufgabe, Kinder zu unterrichten und zu erziehen. Das drängt bei der Maßgabe oder bei der Menge an Aufgaben, die an die Lehrer herangetragen wird, immer in den Hintergrund. Auch ein Lehrer hat ein begrenztes Maß an Leistungsfähigkeit am Tag. Und umso mehr er neben dem Unterricht aufgetragen bekommt, umso weniger kann er das tun, was er eigentlich möchte und was er studiert hat, nämlich sich um Kinder kümmern. Lehrer hätten, und ich denke, da behaupte ich jetzt nichts Falsches, nichts dagegen, wenn man sie einfach mal ein Jahr lang in Ruhe lassen würde.
Ja,
und
bitte, sie das bitte, tun bitte, bitte.
Würde, was sie studiert haben, was sie gerne machen möchten, nämlich Kinder unterrichten und Kinder bilden.
Und das gut, möchte ich nochmal ganz stark unterstreichen. Okay, ja. Und zwar jetzt nicht, weil ich sage.
Kriegen eine Auszeit, die Lehrer. Also keine Reformen, nicht, keine politischen Veränderungen, ja. Die dürfen.
Naja, ich würde mal den ganzen Kokolores mit der Gemeinschaftsschule und der neuen Lernkultur in Baden-Württemberg, den könnte man mal ganz schnell vergessen und die Schule zurückführen zu ihren eigentlichen pädagogischen Aufgaben. Und zwar nicht, weil es den Lehrern dann besser geht, sondern weil ihre pädagogische Verantwortung genau darin besteht, ihr Lehrersein auszuleben. Das heißt, sie sind in ihrer Sache als fachliche, ausgebildete Lehrer präsent und sind als Personen, als pädagogische, gebildete Lehrkräfte präsent. Und wenn sie das machen, dann ist das auch das Beste für die Kinder. Tatsächlich braucht das System Ruhe und ich hoffe, dass das langsam mal durchsickert, denn diese ganzen Hin und Her, diese umgepflügten Reformfelder sind für die Kinder eine Katastrophe, sind für die Lehrer eine Katastrophe. Die sind ja bis zur Besinnungslosigkeit beschäftigt mit allem Möglichen und kommen gar nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft. Es wird aber auch für die Kultur, für die Demokratie und letztendlich für die Wirtschaft eine Katastrophe sein, weil wenn die Absolventen aus diesen neuen Experimentschulen kommen, dann wird man sich die Augen reiben, um nämlich feststellen, dass die relativ wenig können, dass die Persönlichkeitsbildung nicht in dem Maße vorhanden ist, wie das mal der Fall war. Und dass auch das Wissen nicht mehr so vorhanden ist. Und das kann man den Kindern nicht vorwerfen, das kann man den Lehrern nicht vorwerfen, sondern man muss es der Politik vorwerfen und gut. Den seltsamen Beratern, die da zum Zuge kommen.
Ja, wir müssen auf jeden Fall noch reden als letzten Punkt nachher über den Niveauverlust, weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema für Herrn Türke. Aber zunächst nochmal, ich würde noch ganz gern einen Baustein hier aufführen. Das ist nämlich die Kompetenzideologie, das Gerede über Kompetenzen. Es geht bei den Schülern und beim schulischen Lernen nur noch um Kompetenzen. Und Herr Türke, Sie haben damit auch ein großes Problem. Und ist für Sie das Gerede über Kompetenzen auch ein neoliberales Gerede?
Ja, das würde ich dazu rechnen, nicht? Also die Kompetenz ist gewissermaßen das behavioristische Gegenstück zu dem kybernetischen Modell, in dem man das Lernen auf den Erwerb von Kompetenzen reduziert. Und das heißt, die Verfügung über ein ganz bestimmtes, jederzeit abrufbares Verhalten richtet man die Lernenden maschinenähnlich zu. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt dabei. Und dieses Verhalten wird produziert, in der Tat, für den Arbeitsmarkt. Jedenfalls wird dabei permanent dahin geschielt. Und anders als in Kompetenzen ist der ganze Bildungsbereich ja gar nicht mehr formuliert. Und damit wird auf der anderen Seite aber auch genau das gefördert, was jetzt Herr Burchardt nochmal angedeutet hat, nämlich die Effizienz ist eine scheinbare, ja, also wenn riesige, zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Kompetenzmodellierungsprogramme aufgelegt worden sind, wo genau umschrieben wird mit höchster wissenschaftlicher Qualität, was denn das Wiedererkennen eines einfachen Textes ausmacht, eines fortgeschrittenen, eines anspruchsvollen etc. und eines komplexen und das Anwenden können davon und das Reflektieren können, dann stellt man zum Schluss fest, man bewegt sich nur innerhalb von lauter Abstraktionen. Man wird das nie sagen können, ohne dass man die konkreten Materialien, an denen die sogenannten Kompetenzen gewonnen werden, dargestellt werden und erörtert werden. Und die werden ja ausgeblendet, mit anderen Worten, die Inhalte sind nur noch die Schmiermittel zum Erwerb von Kompetenz.
Schön formuliert, Herr Brandt. Ist das so? Sind die Bildungspläne überwölbt von diesem Kompetenzgerede?
Das wird zunehmen. Wir bekommen ja im Jahr 2016 den neuen Bildungsplan für Baden-Württemberg und die Kompetenzen nehmen in der Tat zu. Es ist ein
Sagen Sie mal, wie heißt denn so eine Kompetenz? Die Schreibkompetenz? Oder wie ist das formuliert?
Wir sprechen da von Kompetenzen, wie man mit Problemen umgeht, wie man...
Oh. Also Problemlösungskompetenz.
Ja, aber das ist eigentlich nichts Neues.
Ja, genau.
Ja, das ist eine Luftblase.
Ja, ja, ja. Ich hätte vorhin gesagt, Kompetenzen sind nichts ohne Inhalte. In der Tat liegt das Hauptaugenmerk gerade darin, Schüler nicht Inhalte beizubringen, sondern Schülern Fähigkeiten beizubringen, sich Inhalte selbst beizubringen. Aber wenn Schüler gar keine Inhalte haben, dann werden sie auch keine Kompetenzen erwerben können. Sie brauchen die Inhalte und beim Erlernen der Inhalte erwerben die Schüler die Kompetenzen quasi im Unterbewussten automatisch mit. Dafür sorgt auch der Lehrer, dass diese Stufe erfolgt. Aber wir machen es doch bitteschön an den Inhalten fest, bei denen die Kompetenzen miterworben werden. Und wir können nicht Kompetenzen in den Vordergrund stellen und keine Inhalte haben, auf die Kompetenzen.
Dann würde ich aber schon sagen, Sie kritisieren auch die Dominanz der Kompetenzen. Sie würden es auch gerne anders haben. Und für Sie ist auch eine Verbindung da, Kompetenzideologie, selbstgesteuertes Lernen. Das gehört schon zusammen.
Ja, ich möchte nicht gegen die Kompetenz sprechen. Die sind wichtig, all das, was
irgendwo drinsteht, ist schon... Naja, aber sie müssen ergänzt werden, haben Sie ja gesagt.
Ja, genau.
Sie sind viel zu abstrakt. So, ich würde noch als letzten Punkt den Niveauverlust ansprechen, weil wir hatten das schon mal als Stichwort hier, sekundärer Analphabetismus. Herr Türke befürchtete in seinem Buch Lehrerdämmerung einen, ich sag mal, universellen Niveauverlust im gesamten Bildungsbereich. Herr Türke, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie befürchten die Einheitsschule, Sie befürchten, dass das Abitur überhaupt nichts mehr wert ist, dass dann in dessen Folge auch das Studium nichts mehr wert ist, dass wir unser Bildungssystem verhökern.
Naja, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, ganz so pauschal habe ich es nicht formuliert, aber dass die...
Ich musste das jetzt ein bisschen zuspitzen.
Gut.
Ja?
Aber
nehmen Sie es mir nicht übel.
Die Niveausenkung... Die haben wir im Grunde schon mitbehandelt, weil sich nämlich zeigt, dass wenn keine Inhalte mehr gelernt werden oder die Inhalte, wie gesagt, sich reduzieren auf Schmiermittel zum Kompetenzerwerb, das ja gar nichts anderes generieren kann als Niveauverluste. Und wenn wir nochmal ganz unten anfangen, beim Erwerb von Lesen und Schreiben, die Richtlinien für den Schreiblehrgang, wenn man die genau sich anschaut, dann erwarten die überhaupt nicht mehr, dass jemand hinterher richtig lesen und schreiben kann. Ja? Sondern da sollen die Kinder bis zum 4. Schuljahr Rechtschreibstrategien gelernt haben. Tja. Sie sollen Orthographie berücksichtigen können. Sie sollen Schreibweisen vergleichen können. Sie sollen diskutieren können und nachschlagen können im Klartext anklicken können irgendwo. Das heißt, da wird bereits das eingestanden, was dann nachher dazu führt, dass durch Steuergelder große Kampagnen gemacht werden. Erwachsene Analphabeten, traut euch, gebt es zu, dass ihr es seid. Ja,
natürlich sehr zynisch, aber so ist es dann vielleicht aus Ihrer Sicht, ne?
Ja. Ja, es gibt das wunderbare Till-Eulenspiegel-Experiment.
Niveausenkung, ja.
Ja, von dem Kollegen Peter Klein aus dem Biodidaktiker aus Frankfurt.
Ja.
Der hat einer unvorbereiteten 9. Klasse eine Zentralabiturklausur Biologie-Leistungskurs vorgelegt. Und diese 9. Klasse hat es geschrieben, das wurde dem regulären Korrekturverfahren zugeführt. Und bis auf 4 Schüler haben alle diese Biologie-Leistungskurs-Klausur bestanden.
Das einer mit man sehr sagen, gut.
Ja, mit sehr gut sogar, genau. Jetzt könnte man sagen, großartig, NRW ist in den Reformen so erfolgreich, dass in der 9. Klasse schon Abiturniveau erreicht wird. Oder man könnte sich fragen, ob die Aufgabenformate überhaupt in der Lage sind, Bildung und Wissen abzufragen oder eher über den Kompetenzbegriff Minderleistungsverschleierung betreiben. Wenn man sich nämlich dann die Korrekturvorgaben anguckt, wird schnell deutlich, dass die Schüler eigentlich nur sprachliche Fähigkeiten brauchen, nämlich das Umformulieren von Fragen in Aussagen oder die Beschreibung von Tabellen. Und das ist mit triviales Wissen möglich, biologisches Wissen ist eher hinderlich. Das ist nämlich die Tragik. Beim Gegenversuch, wo er nämlich eine alte Klausur diesen 9 Klässlern gegeben hat, sind alle durchgefallen, bis auf einer, der war wirklicher Biologie-Crack. Der war aber in der kompetenzorientierten Klausur der schlechteste, weil er versucht hat, mit biologischem Wissen das Ganze zu knacken.
Ja, der konnte es nicht fassen, dass es so einfach sein sollte.
Ja, und der Clou bei der Sache ist jetzt, dass es so eine Art Erleichterungskomplott gibt, von dem erstmal alle zu profitieren scheinen. Also das heißt, die Politik kriegt ihre Abiturquoten hin, Eltern sind zufrieden über den vermeintlichen Bildungsaufstieg ihrer Kinder, die OECD freut sich, dass auch da die Akademikerquote erhöht wird. Letztendlich sind diese akademischen Titel aber nichts mehr wert, weil sie nicht gedeckt sind durch tatsächlich Wissen und Bildung. Und man betrügt die Kinder eigentlich um das, was sie in dieser Zeit lernen könnten, nämlich tatsächlich biologisches Wissen. Denn es wird ja immer wieder gesagt, ach, dieses tote Wissen braucht kein Mensch, die brauchen Können oder Fähigkeiten, sich Wissen zu erarbeiten. Aber letztendlich, was ich nicht wirklich weiß, par cœur, sagen die Franzosen, also was ich in meinem Herzen trage, darüber verfüge ich auch nicht. Und Wissen verwandelt mich. Es wird nicht nur ein Thema meines Denkens, sondern es wird zum Horizont meiner Existenz. Und um diese Option dürfen wir die Kinder schließlich auch nicht betrügen. Und das wird sich auf dem Arbeitsmarkt spätestens in 4-5 Jahren sehr deutlich bemerkbar machen. Und dann wird das Gejammer groß sein.
Herr Brandt, Sie sind jetzt in der schwierigen Rolle, ein Schlusswort zu finden. Aber ich lege Ihnen mal, ich mache eine Vorlage und formuliere mal eine Frage. Ich denke, in den Kritikpunkten, die die Lernkultur und Lehrkultur negativ beeinflussen, sind sich alle drei Diskutanten einig. Das haben wir jetzt, glaube ich, abgearbeitet, ja. Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, selbstgesteuertes Lernen. In manchen Lernsituationen, in manchen Schulformen, in manchen Klassen ist es sinnvoll. Man darf es nicht zur alleinigen Ideologie machen. Aber was mir schon Sorge bereitet, einmal Kompetenzideologie und das Zweite, was Herr Türke und Herr Borchert auch gesagt haben, dieses neoliberale Denken. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass das den Bildungsbegriff nicht aushöhlt.
Ja. Wissen Sie,
liege ich da richtig in diesen Punkten? Und würden Sie sagen, ja?
Sie haben zwei Punkte angesprochen. Ich gehe jetzt erstmal auf den ersten ein. Mit den Kompetenzen nochmal. Ein Grund, warum diese Kompetenzen so übertrieben auf dem Tableau präsentiert werden, ist die Angst, dass man bei diesem schnellen Wandel und bei diesem schnell Voranschreiten an Wissen und bei dem schnell Voranschreiten auf dem Arbeitsmarkt und in der Technologie nicht mehr Fuß fassen kann, wenn man nicht auch Fähigkeiten hat, sich immer wieder neu zu orientieren und sich Wissen immer wieder neu anzueignen. Und dafür sind die Kompetenzen, wie man sich Wissen aneignet und wie man mit diesen Dingen umgeht, durchaus wichtig. Man hat aber so viel Wert darauf gelegt, dass man die Inhalte komplett nach hinten geschoben hat. Und das ist ein großer Fehler, denke ich. Wir brauchen die Inhalte und es muss uns aber bei aller inhaltlicher Ausbildung auch immer bewusst sein, wir brauchen auch Kompetenzen, um uns in einer schnell wandelnden Gesellschaft die nötigen neu hinzukommenden Inhalte immer wieder neu erschaffen zu können. Dazu sind die Kompetenzen auch notwendig. Wir brauchen beides. Wobei ich den Schwerpunkt auf die Inhalte lege, denn ohne Inhalte sind die Kompetenzen auch nichts wert und können auch nicht weiter abgeleitet werden. Dann haben Sie nochmal das Lernen angesprochen, ist der Neoliberalismus.
Neoliberalismus nochmal.
Ein großer Hinderungsgrund. Wir haben die Sendung jetzt ja in Baden-Württemberg und in Baden-Württemberg stehen eben diese neuen.
Also sie wird auch in Rheinland-Pfalz ausgesendet,
ne? Muss ja, man auch sagen. Ja gut, im Mittelpunkt. Und diese Schulen stehen ja eben in der Kritik, dass sie die Schüler stark individualisieren und mit einem fast kybernetischen Modell Unterricht vollführen wollen. Gemeinschaftsschulbefürworter sagen, gebt uns ein bisschen mehr Zeit, die Schulart ist noch ganz jung, wir arbeiten an uns, wir lassen uns evaluieren und schauen, wo wir unsere Schwachpunkte haben. Ich möchte nicht gegen die Gemeinschaftsschulen sprechen, denn die Lehrerinnen und Lehrer, die darin arbeiten, versuchen mit einer unglaublichen Mühe und einem unglaublichen Aufwand, diese Pädagogik so weit zu bringen, dass sie Schülern dient. Das müssen sie zum Teil auch machen, wie diese Schulart eben auch vorgegeben ist. Aber was sie auch tun, sie arbeiten nicht nur stur ihren Plan herunter, sondern sie verändern. Sie schauen, wo stößt Ideologie an der Praxis auf Widerstand? Wo muss sich Ideologie an der Praxis beweisen und umgebaut werden? Und das tun diese Schulen. Ich habe vorhin den Bereich des Fremdsprachenlernens genommen, wo sie sich durchaus anders aufstellen. Sie gehen auch von der Individualisierung zum Teil weg, diese stark individualisierte Lernen in extrem heterogenen Gruppen und bilden wieder differenziert aufgestellte homogenere Leistungsgruppen.
Und irgendwann kommen sie dann da an, wo die alte Schule schon immer war. Das klingt ein bisschen, als wollte man das Rad neu erfinden.
Ein kleines Experiment.
Und jetzt werden wir rübergegangen zu den Realschulen. Ja. Die Realschulen haben jetzt mittlerweile auch den Hauptschulabschluss anzubieten, möchten gerne in differenzierten Zügen arbeiten, weil das eben auch das alte Modell ist. Da ist auch nichts dagegen zu sagen, das unterstützt. Sich auch, aber auch die machen auf und müssen in bestimmten Bereichen jetzt kooperieren. Ja. Und wenn sich diese beiden Systeme aneinander, so genau da, wo Sie es gerade gesagt haben, wir sind wieder bei einer Schule, die eigentlich so arbeitet wie früher auch, man differenziert. Man schaut, wo kann man individualisieren und kommt da wieder zurück. Es ist eine Zeit, die wir jetzt einfach brauchen, um weiterzukommen.
Aber die Kinder in dieser Zeit, ich finde das verantwortungslos, ehrlich gesagt. Jetzt hat man 300 Schulen auf diese Weise umgestaltet. Man hat Biografien darauf gesetzt. Mhm. Man hat Kinder zu Versuchskaninchen gemacht. Man hätte das in Modellschulen ausprobieren können. Denn es gab keine Veranlassung, das wirklich gut funktionierende Schulsystem in Baden-Württemberg so fundamental anzugreifen. Und die Folgen sind bisher unabsehbar. Man wird irgendwann zurückkommen. Aber was ist mit der Generation dieser Kinder?
Gut, da machen Sie ein Fass auf, Herr Borchert. Das können wir nicht mehr diskutieren. Das wäre wieder eine Extrasendung. Das war das SWR2-Forum heute mit dem Thema Lass das doch mal die Schüler machen. Schadet das selbstgesteuerte Lernen unseren Kindern? Es diskutierten Christoph Türke, Philosoph aus Leipzig, Matthias Borchert, Erziehungswissenschaftler an der Universität Köln und Gerhard Brandt vom Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg. Durch die Sendung führte Ralf Kaspari.